de colores en los campos que guarda el Señor.
Dio ausation multilingual. So if you need to simultaneous translation from Spanish and from German, please take the headphones. You can find them at the beginning, at the entrance. Esa rara ilusión de volverse a tocar a pesar de la angustia y del tiempo los volvió a recorrer con perfume de mar y un aroma a ramitos de incienso. Pedro puso a sonar aquel disco de Brel. Juan cerró las pequeñas ventanas. Recordaron su ayer, recordaron la miel y hasta el alba se dieron sus almas. Pajarillo de colores en los campos que guarda el Señor. Pedro inventa una fe casi en fuga de amor. Hace tanto que vive a su lado. Saben bien que se van. Good morning, everyone. Thanks for coming. My name is Katya. I'm from Garage Museum of Contemporary Art, which is based in Moscow. And I'm really happy to be chair of the panel, which is called Where Our Crisis is a Central Visibility. And I'm happy to present our first paper, Miguel Alonso Hernandez. He's a historian and compiler of the archive and archives and memories of LGBTI population, general director of Archive of Diverse Memories in Mexico. Please.
This one now.
Yes.
Diversity Archives and Memories, Rescuing History with Pride. Guten Morgen. My English is so poor. If you want to speak me in English, it's terrifying. I prefer speak in Spanish, but if you want in English, in English. Guten Morgen. Before I begin with my conference, I would like to apologize for my bad English and thank to all of those who hold this international conference who have chosen our work. Danke schön. Thank you, Grupo Guerrilla Gay, Círculo de Látigo Negro, Adrián Garfias, Jorge La Rosa, Antonio Medina, Ricardo Hernández Forcada, Alberto Robles, Laura Hernández, Miguel Pujana, Javier Lizárraga, de Hernández Victoria Family, and Henri Donadieu for their support. Without them, I wouldn't have been able to cross the Atlantic. It's not every day that we can make a trip like this, and these reflections I dedicate to them. Preserving the memory of LGBT plus populations means a lot more than the rescue of heritage. It's also a human right. In this sense, the historical cultural heritage of the populations of sexual diversity, tangible or intangible, is a good that due to the prevailing homonormative has been hidden in the best of cases or destroyed most of the times. Throughout our history in Mexico, we have known about documentary funds that have been lost due to the prevailing prejudice of homosexuality or transvesty practice. The documents about the famous 41 ball were lost during an archives discarding that took place during the moving from the original the National General Archives to actual Lecumberri building. Life can be cruel. During the discarding, a young archivist realized the richness of that fund because it portrayed its history, the history of homosexuality in Mexico, took them literally out of the garbage and brought them home. Unfortunately, he became another number of those killed by HIV/AIDS, and his family ended up burning those documents that today would have made the study of homosexuality in the 19th century much easier. Due to conservatism in the Mexican Academy of History and Mexican Society, Mexico did not count on LGBT historical research, but only very recent decades, entering almost at the same time that queer discourse, and all this under the name of gender studies. While LGBT plus populations and civil society organizations gained ground in social, legal, and cultural matters, little was done to preserve and safeguard documents from these processes. For these reasons, many experiences of process and LGBT culture were lost. Although the scenario was yet difficult nowadays with the new general law of archives, which harmonies with the federal law of transparency and the law for protection and personal data, the current legislations can be used to erase LGBT population history in order to absurdly protect people who have already died. PH Lucia Melgar has pointed out and other cases of memory conservation as a battle for human rights. This is who these are the notes of PH Lucia Melgar about rights, the rights to memory. You can see this. Homophobia, prejudice, and ignorance have been the common denominator that hinders the creation and preservation of LGBT files, in addition to the lack of sensitivity about LGBT collections in the school curricula for archivists, curators, restorers, and librarians, as well as the lack of legal instruments to protect the assets from the kindness shaving made by homophobic entities. Until the end of the 20th century, there existed only two LGBT archives in Mexico, the Information and Documentation Center for Homosexuality in Mexico, SIDOM, as known by Colectivo Sol AC, and Nancy Cárdenas Archives of Mexico and the Caribbean, originally in the hands of Jean Maria Castro Godoy, and then administered by PH Norma Mogrovejo. Both archives are currently in the Autonomous University of Mexico City, an important collection of documents by Salvador Novo, famous poet and chronicler, and Manuel Rodriguez Lozano, painter, are under the protection of the Carso Historical Archives. Yes, this is archives LGBT in institutions. Little by little, LGBT archives have come out from organized civil society or activism who are sensitive to the conservation of these documents that tell us about cultural, political, or social processes. Among recognized are the German Passos Archives in Yucatan, the historical archives of the feminist lesbian movement held by Jean Maria Yauyolotl, File Ignacio Álvarez, File José María Covarrubias in Mexico City, Jaime Cobian's archives in Jalisco, and Archives and Diversity Memories. Also, Diversity Archives and Memories has the purpose of rescuing, safeguarding, preserving, and dissemination the tangible historical cultural heritage such as documents. It also safeguards intangible goods such as El Taller de los Martes, informative talks. It also preserves the memory of our diseases on a digital obituary and disseminates our history in the LGBT historical seminar and also on a cultural historical walk called Hoti Tour. It's like queer tour, the Hoti Tour. With only 20 founds, they are a part of that founds, kept, we can find collection in textiles, videos, magazines, books, photographs, documents, and objects that belong mostly to important activists like Javier Lizárraga, Luis González de Alba, Elvia Macías, Javier Sige, among others. They tell us about activism, culture, politics, and homosexual, bisexual, and transvestis life from the los años 80s, 80s to the present. Several of these collections were donated by their family members who recognized this way the importance of this legacy for LGBT populations. Other were donated in life with the hope that at some point of our organizations we'll have a physical space to provide archives consulting service. Unlike the institutional archives, diversity archives and memories emerged from the idea that LGBT plus documentary collection should be rescued, conserved and disseminated by organizations from sexuality diversity itself, in addition of being in perpetual growth to provide greater tools to social researchers and populations in the future. Diversity archives and memories pretends to be self-manning without relying on sponsors that may affect the main targets, main reason from which HotiTour was born. This is the HotiTour. HotiTour is a cultural walk through downtown Mexico City that reviews 500 years of sexual diversity presence in Mexico City from pre-Hispanic times to 20th century. This tour through streets, squares, parks, and buildings is dated with the life of several important people, spaces, and daily life. Until now, it is the only service with which Diversity Archives and Memories receives a recovery fee. Getting right of the experience at the hot of the HotiTour, we have a streetcar called Diversity and the Trans Tour. Currently developing the Nova Tour, the Tour of Zona Rosa, the 41 Tour, and the Roma Tour, among others. El Taller de los Martes is the sequel of the traditional informative talks Los Martes de El Taller that start in April 1987 with the complicity of businessman Luis González de Alba, owner of the disco bar El Taller, and the activist Javier Lizárraga, who invited Group Calamo to collaborate. This activity was continued by several groups until in February 2013, when Diversity Archives and Memory were chosen as organizers of this tradition, moving from one place to another until the current one, the José Antonio Alcaraz Forum at Somos Voces Bookstore. The LGBT Mexican Historical Seminar comes this year to its 12th edition as an academic event that allows us to disseminate the latest LGBT historical research in our country and can problemize under specific thematic works tables such as history and science, Luis González de Alba, literary studies, Luis Mario Schneider, Novohispanos studies, Cotita de la Encarnación, among others. In addition to new researches, work tables, we make tributes to personalities of LGBT cultures, science, politics, who have passed away, as well as historical focus book presentations. Finally, we administer a space in order to remember and safeguard the memories of LGBT people that were born, naturalized, or because of their life history, considered as Mexicans, who have yet died. This space is called Obituario, and each year a commemorative video is made with image of all the people who have known that have passed away. The portrayals may have a picture of them or a school painting in case we don't have a photograph of their faces. Also, we don't have any offices or buildings Diversity Archives and Memories tries to fulfill the task it created for, with the hope that in the future there will be the possibility to create not only a file, but a museum, like all of them, that will tell us about the different process and routes that sexual dissidents have walked. Danke schön.
Thank you very much. And I would like to invite our second presenter, and this is a research group. The representative of the research group, which is called Personal Archive in LGBTQ Plus World, new description approaches at the Museum of Sexual Diversity in São Paulo. So this group work under the coordination of Anna Maria Camargo, professor of history at the University of São Paulo and the author of many books and papers on archive science, please.
Good morning. I am Leonardo Arouca from São Paulo. It's a pleasure to be here. I work in Museum of Sexual Diversity as research, and I'm here to represent my research group in there. It's my first time in an international conference, so I'm a little bit nervous. And if some question doesn't reply well, please send me an email, and it will be a pleasure to reply. Well, so let's go. With the proposal of testing an innovative approach to describing personal papers, the Museum of Sexual Diversity submits to discussion the methodology used in relation to Claudio Wander's documents. First of all, the user presentation. The Museum of Sexual Diversity in São Paulo has the mission of researching, preserving, and disseminating the historical and cultural heritage of LGBTIQ Brazilian community. Founded in 2012, it is the first initiative in Latin America with those proposals. Besides its exhibit activities, the museum has gathered a lot of material, like books, periodicals, photographs, videos, and other documents to fill its memory center to help the academic and political works on the subject of sexual diversity. The methodological experience we intended to report concerns Claudio Wander, an emblematic figure of the LGBTIQ movement, born in 1954, and educated as a boy, she soon assumed her identity and became famous by performing in nightclubs and experimental theater. Activist, cinema actress, band leader, hairdresser, model in a men's magazine, makeup artist, and writer, Claudio Wander was known by her multifaceted identity and militance, both in Brazil and Switzerland, where she lived for 11 years. She died in 2010. And it's nowadays recognized by her leadership in the LGBTIQ Pride Parade of São Paulo and by tackling prejudice against AIDS. The methodology usually employed in the description of personal archives ranges from two extremes. Either it relates the documents one by one, arranging them in a certain order as a catalog, or dividing them into a larger collections, like correspondence, intellectual production, photographs, clippings, and others, just quantifying the items in each of them in both models. There is no concern to maintain the organicity of the documents as if they were not archival elements similar to the institutional ones. Claudio Wander's papers sent to the Museum of Sexual Diversity thanks to the initiative of people who live with her, represent only a portion of what would have been her archives. As is often the case with socially discriminated figures, it's assumed that Claudia Wonder's family destroyed much of the documentation that accompanied her artistic career and the political militancy that made her famous. In order to fill those archival gaps, Artin has collected documents from other sources, with the care of demarcating their origin in the identification process to which they were submitted. Parallel to the characterization of the documents in the formal aspects, the event and immediate activities that gave origin to them were registered, in order to give them a contextual approach. The procedure resulted in the construction of a detailed chronology of the life of Claudia Wonder. Each occurrence indicated in a timeline is accompanied by the indication of the documents that we have been able to gather in the museum and that can be consulted by the interested researchers. Among Claudia Wonder papers, we find, for example, her school reports with the grades she obtained at the end of the year in different disciplines, and also the image of her graduation when she received the diploma. The entry for the chronological descriptive instrument marks date, event, and corresponding documents available in the museum with their location codes. In this other example, we see two scenes from the play Erotica in which she acted, and also the program of the show published in a newspaper. The entry in the descriptive instrument indicates the date, event, and the documents available for the consultation with their respective locations codes in the museum. Here is Claudia Wonder leading her punk rock band, Garden of Delights, records music by Lou Reed and poem by Glauco Matoso in São Paulo. The event was widely reported in the press. And here is a CD by her rock band. Such documents are thus referenced in the descriptive instrument. When completed, the chronology should be published by the museum with an index that breaks the linearity of the descriptive instrumental and allows other ways to access the documents. Thanks for listening and sorry for the mistakes.
Thank you very much. And I would like to invite our last presenters, Jan Federsen. He's not here. All right. So I would like to present our last paper, which is called "A Center for Queer Culture in the Heart of Berlin." Yes, and he's Christiane Hadel. Yeah, educator, neurologist, and long-term activist and supporter for the lesbian and women's movement, and Benno Gammel, that Fachlektor in queer history at Goldsmiths. The floor is yours, guys.
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Christiane Herdel. Ich möchte euch heute gemeinsam mit Beddo vorstellen ein sehr aufregendes Projekt, was in Berlin im Entstehen ist, nämlich das Queere Kulturhaus, das Elberskirchen-Hirschfeldhaus. Das wesentliche Anliegen von unserem Projekt ist, die LSBTI-Forschung, Archive, Vor- und Nachlässe, Bildung und Kultur sichtbar und zugänglich zu machen und positive gesellschaftliche Wirkung in die Stadt hinein und in das Land hinein zu entfalten. Es handelt sich um ein kollaboratives Projekt im wahrsten Sinn. Verschiedene Berliner Sammlungs- und Bildungseinrichtungen und künstlerische Initiativen sind beteiligt. Die Idee stammt hierzu ursprünglich von der Initiative Queer Nations, die im Übrigen auch Anstoß gab zur Gründung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Vorangetrieben und gestaltet wird das Projekt jetzt vom Verein der Freundin des Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses, Queeres Kulturhaus. Und wenn Sie oder ihr mehr erfahren wollt über unsere Arbeit und wie das Projekt im Entstehen ist, dann sind wir nachher gern bereit, an unserem Stand draußen dazu Auskunft zu geben. Benno und ich, wir sind beide in der Initiative Queer Nations im Vorstand und ich habe die Freude, im Vorstand dieses Vereins Elberskirchen-Hirschfeldhaus zu sein. Unser Vorsitzender, erster Vorsitzender Jan Feddersen ist heute leider verhindert. Er wäre sonst gerne gekommen und lässt herzlich grüßen. Unser Projekt ist schon sehr weit gediehen und hat dankenswerterweise die volle Unterstützung des Berliner Senats. Deswegen sind wir auch sehr zuversichtlich für unsere Zukunft. Einige von euch, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, planen ja auch ähnliche Projekte oder es gibt solche Projekte schon, haben sie realisiert, sodass wir gerne auf eure und ihre Hinweise, auf Meinungen und Anregungen eingehen und sehr gespannt darauf sind. Wo soll denn nun dieser queere Leuchtturm, wie wir es nennen, stehen? Er soll stehen in der Mitte Berlins, also mittiger kann es nicht sein. Das ist am Checkpoint Charlie, ein Punkt, wo alle Berlin-Besucher hingehen und den auch jeder kennt. Voraussichtlich in 3 Jahren wird es an dieser Stelle in der Rudi-Dutschke-Straße seine Pforten öffnen. Im Moment befindet sich da noch ein Coworking Space bis Ende 21, dann wird umgebaut und dann können wir einziehen. Wir haben ganz gezielt einen Ort in der Mitte Berlins gesucht, an dem viele Menschen vorbeikommen und der von überall einfach zu erreichen ist. Okay, thank you. Es soll gut sichtbar sein. Wir zeigen euch gleich Fotos davon. Es soll ein breites Publikum anziehen. Es soll auch und gerade solche Menschen, die sich eben bisher noch nicht intensiv mit Fragen der sexuellen und der geschlechtlichen Vielfalt auseinandergesetzt haben, anziehen. Und es soll für die Community gut und auch angstfrei erreichbar sein. Das ist mit diesem Standpunkt gesichert. Das queere Kulturhaus, wie wir es nennen, knüpft an die Tradition Berlins als Ort für sexual-emanzipativen Aktivismus an, den es seit dem späten 19. Jahrhundert gab. Paradigmatisch steht für diese Tradition eben das Magnus-Hirschfeld-Institut für Sexualwissenschaft. Einige von euch werden das Bild schon gesehen haben. Das ist ja genau ungefähr vor 100 Jahren ziemlich genau an diesem Ort hier gegründet worden, wo wir uns jetzt befinden, und hat dort seine Arbeit aufgenommen und ist zerstört worden. Ganz ähnlich wie eben auch dieses Institut will das queere Kulturhaus ein Ort sein, das in die homosexualitätenpolitische Landschaft hineinwirkt. Ein Ort, an dem ein breites Publikum ohne ideologische Scheuklappen und Grenzen über Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt debattiert, wo man sich trifft. Hier sieht man ein Treffen in dem Haus von Magnus Hirschfeld. Es hat jetzt seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts verschiedene Versuche gegeben, an die Tradition des Instituts anzuknüpfen, die Tradition wiederzubeleben. So die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und die Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der Humboldt-Universität in Berlin wären hier zu nennen. Heute beteiligen sich beide an der Einrichtung dieses queeren Kulturhauses. Es ist bis jetzt der am größten angelegte und auch der aussichtsreichste Versuch, die Tradition des Instituts für Sexualwissenschaft mit neuem Leben zu füllen. Der Berliner Senat und auch die deutsche Bundesregierung unterstützen unser Vorhaben nachdrücklich, ideell und finanziell. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, etwas zu schaffen, das ähnlich kreativ und lebhaft und vielseitig ist wie das Institut für Sexualwissenschaft. Und es soll natürlich den modernen Ansprüchen der queeren Community an einen Ort zum Inspirieren, zum Forschen, für Kulturveranstaltungen und auch zum angenehmen Verweilen entsprechen. Und jetzt übergebe ich das Wort an Benne.
Ja, danke schön, Christiane. Guten Morgen auch von meiner Seite. Um das Anknüpfen an die sexualdemokratischen Initiativen und die Berliner Aktivistinnen der Weimarer Zeit, also der 1920er Jahre, zu verdeutlichen, trägt das queere Kulturhaus die Namen von Johanna Elberskirchen und Magnus Hirschfeld. Hier leicht verfremdet die Köpfe der beiden. Ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, unser Haus mit dem Namen einer Frau und dem eines Mannes zu schmücken. Sowohl Hirschfeld als auch Elberskirchen engagierten sich im wissenschaftlich-humanitären Komitee und gehörten zu den Aktivistinnen der ersten homosexuellen Emanzipationsbewegung und der Sexreformbewegung in den 1920er Jahren. Johanna Elberskirchen stritt für die Rechte von Frauen im Allgemeinen, also unter anderem das Thema Abtreibung, aber auch andere Themen, und der lesbischen Frauen im Besonderen. Und in der Hinsicht war sie wirklich eine Pionierin. Magnus Hirschfeld kämpfte bereits in der Kaiserzeit für die Abschaffung des Paragraphen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, und er entwickelte auch das Konzept der sexuellen Zwischenstufen, von dem ja hier jetzt auch schon mehrmals die Rede war. Also die Idee, dass zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit ein relativ unendliches Feld von Möglichkeiten liegt. Über die Benennung nach Elberskirchen und Hirschfeld haben wir bei der Entwicklung des Projekts viel diskutiert und diskutieren noch. Bei allem, was die beiden für die Verbesserung der Lage von LSBTI-Personen geleistet haben, soll nicht verschwiegen werden, dass ihr Wirken auch problematische Seiten hatte. Dazu gehört aus heutiger Sicht vor allem ihre Nähe zum in der damaligen Zeit, also in den 1920er Jahren, im linken wie im rechten Spektrum weit verbreiteten eugenischen Denken. Und also dazu gibt es eine laufende Debatte, wie diese eugenischen Dimensionen zu bewerten sind bei Elberskirchen und Hirschfeld. Uns geht es bei der Verwendung der Namen von Elberskirchen und Hirschfeld nicht darum, sie sozusagen als makellose Heldinnen zu intronisieren. Uns geht es vielmehr um die Sichtbarkeit und den Wiedererkennungswert, der auch gerade im politischen Feld mit beiden Namen verbunden ist. Also wir sind da ein Stück weit auch pragmatisch. Ne? Also wir wissen, dass diese beiden Namen schon länger verwendet werden, auch ganz bewusst verwendet werden, und deswegen wollen wir eben auch genau da anknüpfen. Wir wollen die Errungenschaften würdigen, die mit den Namen von Johanna Elberskirchen und Magnus Hirschfeld verbunden sind, ihre Unerschrockenheit und Tapferkeit würdigen, nicht ohne zugleich problematische Aspekte ihres Wirkens kritisch zu reflektieren. Also wir denken, man kann durchaus beides gleichzeitig tun. Das ist für uns das Mindestmaß an Komplexität, das jede Form des queeren Erinnerns aushalten können sollte. Das ist dann nochmal so ein grundsätzlicher Punkt zur Frage von Queering Memory auch. Also dass eben nicht alles, was erinnert wird, ausschließlich gut und heroisch ist. Ebenso kritisch setzen wir uns mit den Exklusionen auseinander, die mit jeder Namensgebung verknüpft sind. Also was ist nicht inkludiert, wenn wir die Namen von Elberskirchen und Hirschfeld verwenden. Nicht zuletzt deswegen, und eine der Fragen, die dann auftaucht, ist die nach, klingt im Deutschen komisch, wenn man sagt Weisheit, also Whiteness, also nach anderen Differenzkategorien und wie auch die inkludiert werden könnten. Nicht zuletzt deswegen hoffen wir, dass bald auch Archive, die sich mit der Geschichte von Queers of Color und von LSBTI-Gastarbeiterinnen in Berlin befassen, entstehen und unter dem Dach des Queeren Kulturhauses arbeiten werden. Also wir sind noch bemüht, auch in der Richtung mehr Diversität unter unser Dach zu bringen oder unter unserem Dach zu beheimaten. Wie darüber hinaus die Inklusion von nicht-weißen LSBTI-Menschen im und am Haus noch stärker sichtbar gemacht werden kann, darüber denken wir aktuell noch nach, und da können wir auch gerne in der Diskussion darauf zurückkommen. Mehrere Berliner Organisationen haben sich zusammengetan, um das queere Kulturhaus zu verwirklichen. Und ich wollte jetzt diese Organisationen, Einrichtungen kurz vorstellen. Diese Mischung von archivalischen, akademischen, aktivistischen und pädagogischen Kompetenzen, dieses unter einem Dach versammelte Know-how im Erreichen breiterer Öffentlichkeiten und im Fördern von LSBTI-Projekten, diese Zusammenarbeit stellt eine der größten Stärken des queeren Kulturhauses dar. Also gerade auch diese Vielfalt von Kompetenzen ist uns wichtig. Und jetzt die erste Organisation, die in dem Haus eine Heimat findet, die Initiative Queer Nations, zu deren Vorstand Christiane und ich gehören, hat die Idee für das queere Kulturhaus formuliert und das Projekt in den letzten Jahren vorangetrieben. IQN veranstaltet unter anderem die Reihe Queer Lectures, deren Vorträge die Themen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt für ein breites Publikum aus historischer, juristischer, politischer, medizinischer, psychologischer, kulturwissenschaftlicher und anderer Sicht beleuchten. Außerdem gibt IQN das Jahrbuch Sexualitäten heraus, das zur Diskussion über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beiträgt und mit seinen Essays solche Debatten anregt. Auch dazu, also wenn da Interesse besteht, gerne mehr draußen an unserem Stand. Dann gehört der Spinnboden zu der Gruppe von Einrichtungen, die sich für das E2H stark macht. Der Spinnboden Lesbenarchiv und Bibliothek besitzt die größte Sammlung zur lesbischen Geschichte in Europa. Zahlreiche Forscherinnen arbeiten mit diesen Materialien. Daneben dient der Spinnboden auch als Raum der Begegnung für lesbische Frauen, organisiert Ausstellungen, Workshops und Führungen. Über das vom Spinnboden maßgeblich initiierte Deutsche Digitale Frauenarchiv ist die Berliner Institution mit zahlreichen Frauen- und Lesbenarchiven im deutschsprachigen Raum vernetzt. An der Schaffung des Digitalen Deutschen Frauenarchivs war auch das FFBITS, das Feministische Archiv, beteiligt. Das FFBITS ist ein Dokumentations- und Informationszentrum, dessen umfangreiche Sammlung sich vor allem auf die zweite Welle der internationalen Frauenbewegung seit den 1970er Jahren konzentriert. Das FFBITS ist ein Ort für Forschende und organisiert darüber hinaus eigene Projekte, die ein breites Publikum adressieren. Dazu gehören unter anderem Tagungen und Vorträge, verschiedene Veröffentlichungen zur Berliner Frauen- und Lesbengeschichte sowie ein Projekt zu lesbisch-feministischen Perspektiven auf die friedliche Revolution von 1989. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft kümmert sich vor allem um das wissenschaftliche und kulturelle Erbe von Magnus Hirschfeld. Das umfangreiche Archiv und die Bibliothek stehen Forschenden aus aller Welt zur Verfügung. Daneben publiziert die Gesellschaft die Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft und eine eigene Schriftenreihe. Außerdem koordiniert die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft eigene Forschungsaktivitäten und organisiert sehr erfolgreiche Ausstellungen zur Geschichte der Sexualitäten und der Sexualwissenschaft. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld ist eine von der deutschen Bundesregierung getragene Stiftung. Sie fördert Bildungs-, Antidiskriminierungs-, Forschungs- und Erinnerungsprojekte zu LSBTI-Themen und betreibt auch eigene Projekte beispielsweise zu, für und mit queeren Geflüchteten. Die Bundesstiftung veranstaltet Vorträge und Tagungen und veröffentlicht Publikationen zur Geschichte und Gegenwart von LSBTI. Daneben betreibt sie das Archiv der anderen Erinnerung, das Oral History Interviews mit LSBTI-Menschen organisiert, aufnimmt und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Die Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität an der Humboldt-Universität zu Berlin betreibt Forschung und Lehre zur Geschichte von LSBTI im 20. Jahrhundert. Sie organisiert Tagungen sowie Ausstellungen und betreibt drittmittelgeförderte Forschungsprojekte zum jüdischen Anteil an der LSBTI-Kultur der Weimarer Republik, zu den Bewegungen der 1970er Jahre, zur Kulturgeschichte von AIDS und HIV und zur Sammlung erotischer Kunst von Naomi Wilzig aus Miami Beach in den Vereinigten Staaten. In diesem Zusammenhang hat die Forschungsstelle auch umfangreiche Archive und Sammlungen begründet und zugänglich gemacht. Querformat entwickelt Bildungsangebote zu den Themen Vielfalt und Antidiskriminierung mit den Schwerpunkten sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten für alle Altersgruppen von Kita und Grundschulalter aufwärts. Die Arbeit konzentriert sich auf die Fortbildung und Beratung von Erzieherinnen in Kitas, Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendhilfe, Pädagoginnen und Lehrerinnen und darauf, diesen Schlüsselpersonen ein inklusives und ausgrenzungsfreies pädagogisches Wirken zu ermöglichen. Außerdem stellt Querformat eine ganze Reihe von Bildungsmaterialien, Broschüren und Filmen online zur Verfügung. Und die meisten Organisationen, die ich jetzt erwähnt und kurz vorgestellt habe, sind auch draußen mit Ständen vertreten. Also wenn es da noch weitere Fragen gibt, gerne draußen einfach vorbeigehen und mit den Kolleginnen reden, die dort an den Tischen sitzen.
Mir bleibt es jetzt noch hinzuweisen auf das jüngste und auch zugleich das eigentlich das älteste Projekt, das am Queeren Kulturhaus mitwirkt, das LAZ Reloaded oder Lesbisches Aktionszentrum. Es ist ein historisches Zeitzeugenprojekt der Berliner Lesbengeschichte der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Eine Nachfolgeorganisation des Lesbischen Aktionszentrums mit seinen vielfältigen Aktivitäten und vielen bis heute fortwirkenden Projekten, wie zum Beispiel Spinnboden-Lesbenarchiv, ist eine Folgeorganisation wie das Lesbenfrühlingstreffen in Deutschland, wie die Lesbenberatungsstelle in Berlin. Es gründete sich neu aus der Notwendigkeit heraus, lebendige Geschichte zu bezeugen und zu bewahren und ungefiltert an die jetzige Generation weiterzugeben und mit diesen jungen Menschen gemeinsam politische Theorien weiterzuentwickeln. Es ist also ein einzigartiges Projekt der Geschichtsfortschreibung, bei dem Zeitzeugen zu Wort kommen und wo der Generationendialog radikal gepflegt wird. Initialzündung war unter anderem auch eine Ausstellung, die wir im vergangenen Jahr im Schwulen Museum, im sogenannten Jahr der Frau gemacht haben, die Ausstellung radikal lesbisch feministisch, die von ehemaligen LAZ-Mitgliederinnen mitgestaltet wurde. Die Liste unserer Einrichtungen ist keinesfalls abgeschlossen. Das Queere Kulturhaus ist offen für alle und bemüht sich um die Beteiligung weiter Mitglieder. Und es gibt auch Anwärter, die mitmachen wollen. So ist beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Kunstgalerie PS 120 angedacht, mit der wir aktuell gerade gemeinsam eine Ausstellung gestalten, trans, schwul, lesbischer Kunst und die Darstellung unserer E2H-Projekte könnt ihr gerne auch an diesem Wochenende besichtigen, ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Queere Kulturhaus wird getragen von der Zusammenarbeit aller dieser verschiedenen aktivistischen, archivalischen, akademischen und bildungspolitischen Institutionen und Initiativen, insgesamt bisher 8. Alle Beteiligten beschäftigen sich je auf besondere Weise mit Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt. Sie setzen sich mit Werbe, mit Idealismus und ohne ideologisches Gegeneinander ein für ein gesellschaftliches und auch ein geschwisterliches Miteinander in sexueller, geschlechtlicher und anderweitiger Verschiedenheit. Das ist sozusagen unser Pfund. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen verläuft natürlich nicht ganz ohne Reibung. Das Mischungsverhältnis zwischen der Autonomie der einzelnen Einrichtungen und der gemeinsamen Arbeit am Queeren Kulturhaus muss immer wieder austariert werden und spornt uns an. Die Beteiligten werden ihre je besondere Arbeit weiterführen und gleichzeitig zusammen neue Formate und Programme entwickeln. Das ist das Spannende an dem Projekt. Hier nochmal der Hinweis auf die Ausstellung. Wir können euch gerne dazu auch am Stand informieren, die jetzt gerade läuft mit unserer Mitwirkung. Das Zusammenspiel zwischen der Eigenständigkeit und der Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen und Initiativen spiegelt sich auch in der räumlichen Struktur des Queeren Kulturhauses wider, die wir anstreben. Hier seht ihr auf über 10 ineinandergreifenden Ebenen wird unser Haus Büros und Archivräume beherbergen, gemeinsam genutzte Lese- und Arbeitsräume, Werkräume, Räume für gemeinsame und unabhängig organisierte öffentliche Vorträge, Ausstellungen, Filmvorführungen und andere Veranstaltungen. Im Foyer wird es eine Gastronomie und eine Buchhandlung geben, die speziell Interessierten ebenso wie zufälligen Passanten offen steht. Alle auch außenstehende Organisationen können die öffentlichen Räume nutzen, zum Beispiel, wenn es mal einen LSBTI-Literaturpreis zum Verleihen gibt oder wenn es eine Konferenz zum Umgang mit sexueller Vielfalt in Unternehmen gibt. Die Struktur des Hauses mit seinen mehr oder weniger öffentlich zugänglichen Ebenen ermöglicht eine solche vielfältige Nutzung. Die beteiligten Organisationen können hier ihre eigenen und die gemeinsamen Projekte planen und vorantreiben und Forschende und Allgemeininteressierte können die Archive und Bibliotheken nutzen. Die LSBTI-Community sowie ein breites Publikum können sich mit queeren Themen auseinandersetzen, ein einziger Platz und Hotspot in Berlin, aber auch in Deutschland und Europa. Wir laden eine breite Öffentlichkeit dazu ein, sich mit den Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beschäftigen. Um den Um- und Ausbau des Hauses für die neue Nutzung zu bewerkstelligen, braucht es noch einiges an finanzieller und anderweitiger Unterstützung. Aber angesichts der Werbe, mit der sich gerade der Berliner Kultursenat für das Projekt einsetzt, sind wir doch sehr zuversichtlich, dass wir in etwa 3 Jahren die Pforten öffnen können. Dieses Ziel ist alle Anstrengungen wert. Ein Forum werden wir erreichen, das eine breite Öffentlichkeit und Sichtbarkeit schafft für queere Forschung, Bildung und Kultur. Ein Ort, an dem Archive, Bibliotheken, Museen und Sammlungen und Kunstschaffende ein neues Publikum finden können. Ein Raum, an dem sie sich gegenseitig bereichern können. Ein Haus, das sich für die Anerkennung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gegen Ausgrenzung einsetzt und das in diesem Sinn auf gesellschaftspolitische Debatten einwirkt. Ein solches queeres Kulturhaus wird dringend gebraucht. Ein queerer Leuchtturm für Berlin und anderswo.
Danke.
Thank you. Thank you very much. And I would like to open the discussion to the audience. If you have any questions, please, we have people who will help you and give you a microphone. I'm sorry, the lady... Yes, you. Yeah.
Do I need to say it again? Did you hear?
I can repeat it. It was a straightforward, very good question. Why is the Schwules Museum in Berlin not part of what we are organizing? Do you first want to react to that?
Ja, das Schwule Museum war ursprünglich in der Initiative mit vertreten und im Rahmen der Vorbereitung auf die organisatorische Struktur unseres jetzigen Vereins war auch im Gespräch eine Genossenschaft. Und wir haben dieses Modell einer Genossenschaft verwerfen müssen, wegen der unterschiedlichen Struktur unserer jetzt 8 Partner. Und auch das Schwule Museum konnte sich mit dem Gedanken an einen genossenschaftlichen Anteil in dem queeren Kulturhaus nicht anfreuen, hat sich dann entschlossen, erstmal allein weiterzumachen. Aber eine spätere Zusammenarbeit ist keinesfalls ausgeschlossen. Also wir stehen dem sehr positiv gegenüber und das wird auch politisch erwünscht.
Sorry. Any other questions? Yes, please.
Thank you. It's for Miguel, so I will ask in Spanish. Gracias por la presentación. Uno cuando estudia la historia LGBT o queer de México, siempre se encuentra con que existen mayoría de trabajos sobre mujeres lesbianas. Estoy hablando del trabajo de Norma Mogrovejo, Un amor que se atrevió a decir su nombre, y generalmente se conoce más sobre archivos de mujeres lesbianas. ¿Tú crees que hay alguna razón por la cual se preserva más la memoria de las mujeres lesbianas o se visibiliza más, o porque pues desde el exterior se siente así, que existe más producción y más preserva sobre el tema?
Okay. Ha costado
perdonen, pero me manejo mejor en español. Le ha costado le ha costado más a la población gay y sobre todo a la población bisexual hacer trabajo sobre sus propios archivos. For the gay people and the bisexual people, this cost of make research and make many archives is more lower. El trabajo que se está haciendo desde archivos y memorias diversas es tratar de recopilar la mayoría de los archivos de la gente que todavía sigue viva. Y a la par estamos tratando de hacer líneas de investigación a través del seminario histórico, fomentar a los estudiantes de historia, sobre todo, y de las carreras humanísticas, a que investiguen sobre las cuestiones gays. Los trabajos más finos son sobre todo con respecto a los primeros años del activismo LGBT con FAR, Lambda, Oikabet, pero también en el siglo XIX con lo que es el baile de los 41. Bueno, más o menos les voy a decir más o menos lo que te estaba diciendo. In Mexico, we are making with the seminar, historical seminar LGBT, with the students and researchers of LGBT history. We are making a lines of investigations among these tables: Luis González de Alba, Science and History, Cotita de la Encarnación, Colonial or Novo Hispanic history, 19th century, because we need to know our history in Mexico. And this is a job of archives and diverse memories, because it's a life archive. It's not an archive in a place who doesn't make anything. In we work all the weeks of the year making this dissemination of LGBT history in Mexico.
Ich wollte vielleicht noch ganz kurz ergänzen zum Thema lesbische Archive. Und zwar ist es so, hier in Europa und in den USA auch, dass wir ja Teil der feministischen Frauenbewegung sind. Und die Geschichte von Frauen ist ja Jahrhunderte bis Jahrtausende nicht dokumentiert worden. Und natürlich ist es den Lesben da ein besonderes Anliegen gewesen, nun aber die Geschichte auch zu dokumentieren. Das nur als Anmerkung.
Sí, in Mexico, Jean Maria Castro Yauyolotl make a great research of lesbian autonomy movement, and I love it because Jean Maria Castro or Jean Maria Yauyolotl is the founder of a lesbian movement in Mexico. He makes many things in Mexico and transversalize with indigenous, with work class, with many things that we need to make in the male gay male work of research.
Thank you. Any other questions, please? Yes, please.
Hi, thank you. Thank you for all those presentations. My question is for the last speakers. I would like to know if architects or designers are somehow thinking in ways to explore mixing architecture and queer in sort of a space design, because this is a new purposeful building. I would like to know if you have details about that.
Thank you very much. It's actually we didn't say that. It's not a newly built building. It is a building that already exists. It used to be. It's an old. It's had two parts.
That's why kind of it already has different levels, because there is kind of an older building and a newer building. It used to be the building of the Taz newspaper. They moved to a different place, and now there is that project space, and we're going to then kind of rearrange a little bit, but the building is already there. But what was good for us is exactly that it has, due to that already existing structure, it has these, you know, it has a very complex structure of different levels, which kind of the architects who have devised this design used to make exactly that point about different uses of space. Also creating kind of more hidden, more public areas, all this. In which terms on the facade queerness might be represented, or that's not absolutely clear yet. But I think it's a fascinating opportunity to think about that as well. And definitely, I think we will try to make as much use as we can of that opportunity to also use the facade as kind of a display to the public street space to mark out the presence and to further enhance the visibility. Did you want to add?
Ich würde gerne noch was ergänzen. Also es war eine Architektin, die das für uns entworfen hat, den Umbau des Hauses. Und wir haben dazu mit allen beteiligten Projekten zwei Workshops durchgeführt, bei denen wir die auf die Wünsche der einzelnen Beteiligten eingegangen sind und wo man dann gemeinsame Räume gefunden hat. Und das ist architektonisch abgebildet in dieser einen Abbildung, die ihr gesehen habt mit den 10 Ebenen. Das Ganze ist barrierefrei gestaltet und natürlich nach außen wird man in der Farbgebung sicherlich darauf eingehen und auch weitere Ideen noch haben. Aber wir sind jetzt erstmal tatsächlich mit dem sehr aufwendigen und kostenaufwendigen Innenumbau beschäftigt, der den Bedürfnissen der Projekte, aber auch der Community gerecht werden wird.
Yes.
Thank you. I enjoyed the talks from all the speakers. This is for the gentleman from the Museo de la Diversidad in Sao Paulo. How is the current political climate in Brazil impacting your efforts to keep the museum up and running and to collect new materials?
I will try to reply. Museum of Sexual Diversity is a museum of establishment of São Paulo. So the election for Jair Bolsonaro in 2018 doesn't have a lot of institutional impact, you know. But the violence of the population is a bigger construction, you know. Has increased in the last semester or in the last years, and the elections in a certain way helps to that, you know. So we are in a station of subway in Brazil, and has a lot of circulation of the population, because in the center of São Paulo, and a lot of persons go there they attacked the employers, they attacked the space, they take her Bibles and attacked with there. So the population violence it's nowadays more than establishment violence, you know. But if a museum of sexual diversity is a establishment construction, it's not a crisis with the base establishment now, you know. It's not, but nowadays, but I don't know in the last the next election, I don't know if can be a conflict, you know. Sorry for my English.
It seems like you're saying that the government, so this is like this violence goes directly from the government, not directly from the people of São Paulo, yes? So it's more or less like really well organized, like violent actions against your museum, yeah. And it's not goes from the society because society is not against this idea, yeah? So any other questions? I'm sorry. Yes, please.
The last question, or my question, is for the last speakers. You talked about the problematics that are included in the Hirschfeld's relationship to eugenics, and I was wondering what your strategies are for addressing that in the new space or within the archives.
We think that the only possibility is to continue that discussion, right? And I think that's why I said that the intention is not to enthrone them as heroes, but to, in a way, also keep them alive by continuing to criticize as well, right? As we should do with everything. Is your question it's not necessarily going to be visible from the name, but what happens in the house, right? Kind of, we will continue to discuss all different aspects of the movements of the 1920s, of Elbeskirchen, Hirschfeld, and other figures that were involved, and we will do the same in the films, the discussions, the lectures that happen in the house. For example, also when it comes to the 1970s, right? Kind of, I think that it just should be kind of a principle for everything we discuss and deal with, that we kind of do not kind of become uncritical, but always look for the things that we can still use, the things that we would have to change, and the things that just have to be that are not useful any longer for our contemporary activism and for the things we want to do in the future. Is that roughly kind of addressing your point?
We often take a celebratory role to our histories, and I think it's important to see our errors, and I was just curious about strategies of how we extract those and use those, and if you had any more specifics, but that was it. I'm happy that you're addressing it and that you're making it more public and that you're putting it into context of the time frame that Hirschfeld lived, and I was just curious about how you're going to go about it.
I mean, there is also other colleagues would say we should not do anything about ancestors or that trying to construct a gallery of the heroes that came before us. But I think one should not let go of that opportunity because there's also always a political potential in that, but do it in a kind of critically aware fashion. That would be my answer.
Thank you. Any other questions? I think we still have some time to...
For the last question, I would just like to add that, as far as I know, Hirschfeld, who was very aware of the dark side of eugenics because he was Jewish and he was also a victim of the fascist system in Germany, his last book, which was written and published in English, was on racism. And he was, one of the first persons to use the very word racism. So there is this this tradition of anti-racism that can also be continued within this framework. And I have a question for the first two speakers. I was wondering, to what extent do you get support from the so-called Western countries and LGBT plus institutions, like from the United States, like from Europe? Is there any support that you are receiving from the so-called West?
It's simple. We don't have any support in Europe, in United States, in Mexico, and any support. We support this job with our hours of volunteer. It's a volunteer work. It's a work who made with all the love of we can have with our history, with our people, and we job in another places and make this in our nuestro tiempo libre, in our free time. And that's the reason I don't have a lover, because I don't have any time.
No, as the same in Mexico. In Mexico, we don't have a institutional support to other institutions. Our support is more with community and the Pride Parade, and the persons that are as a friends of museum, as a center of memory, and we don't have institutional support, but it's so difficult to understand sometimes, because the institution is a establishment institution, but we don't have a money to provide us or to research sometimes, but we have a solidarity with the movement, the researchers, and so many friends of museum, but it's not a institutional support.
Just want to add directly to that, luckily I have a partner who allows me to use my spare time to do things like that. But what I actually wanted to say, this is really an important point, and we definitely should, you know, I mean, this is what these conferences are for. There is some people maybe not here in this space, but they have been around the conference who could kind of, you know, do help projects in other countries. And, you know, when you can get money, I'm always very pragmatic with that. You should take it and use it for good purposes. But I also had a question, actually, because I mean, I think it's great. It's in all three projects, it's the idea to bring archives together and to create that visibility, to further research, and, you know, to get a discussion going. So I was just wondering if you can say something about that. You already mentioned kind of class diversity, and we talked about gay, lesbian, bisexual, trans diversities, but I was wondering whether cultural, ethnic, racial diversity also plays a role in your work, and how you kind of address that, how you include that in your work in Mexico and in Brazil, whether you kind of, you know, kind of trying to pick your brains to learn from what you do. The diversity in terms of racial terms, of ethnic terms, of cultural terms, okay. How that is reflected in the work you do.
Well, we work with many sisters and brothers who are indigenous. I am a mistaken man. The mistakes are the people in Oaxaca, and we job with Zapotecas people, queer or LGBT. This cloth make me my sister Carla Rey, who was a Mushe in Tehuantepec, and we have the solidarity of indigenous people, and we make for this pride who is making in this day spots in Nahuatl, Otomi, and Mazateco for to join indigenous people with the pride and with the LGBT movement, because we are brothers in this walking for our rights and our memories.
Unbelievable. I would like to say thank you for this beautiful panel, and could you please join me to say thank you to our presenters. Thank you very much.